Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Es ist keine Frage mehr des Ob, sondern nur noch des Wann. Der harte Lockdown kommt. Von Lockerungen über Weihnachten spricht angesichts wieder steigender Infektionszahlen und sinkender Intensivkapazitäten kaum noch jemand. Im Gegenteil, immer mehr Länderchefs. Kann es auf einmal nicht mehr schnell genug gehen mit härteren Maßnahmen, alles Wichtige zur Corona-Lage in Deutschland gleich. Außerdem schauen wir nach Brüssel zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, wo es eine Einigung gibt im Haushaltsstreit mit Polen und Ungarn. Dazu auch gleich ein Interview mit Gunter Kriechbaum, CDU, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Europaausschusses dort. Und die Innenminister von Bund und Ländern können sich nicht auf eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien einigen, auch dazu gleich mehr. Wir starten aber mit der Corona-Pandemie, von Rückgang also keine Spur. Im Gegenteil, trotz 5,5 Wochen Teil-Lockdown meldet das Robert-Koch-Institut einen neuen Tageshöchstwert, 23.679 Neuinfektionen. Das spätestens nach Heiligabend ein neuer, harter Lockdown verhängt wird. Darüber scheint schon weitgehend Einigkeit unter den Länderchefs und der Bundesregierung zu herrschen. Doch die Stimmen derer werden lauter, die sagen, bis Weihnachten können wir gar nicht mehr warten. Die Kontakte, die müssen jetzt runter. Zum Beispiel der RKI-Präsident Lothar Wieler und auch einige Ministerpräsidenten drängen auf ein Bund-Länder-Treffen am Wochenende. Caroline Born fasst diesen, den nächsten ernüchternden Corona-Tag in Deutschland zusammen.
Ein landesweiter Lockdown wird immer wahrscheinlicher. Immer mehr Bundesländer erklären sich bereit, den Handel nach Weihnachten zu schließen. So auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Wie auch Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther befürwortet sie den Vorschlag, den Einzelhandel zu schließen, mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, möglichst nicht erst an Weihnachten.
Ich bin sehr dafür, dass wir uns auf einen früheren Zeitpunkt verständigen, zum Beispiel ab dem 4. Advent, was den Einzelhandel angeht.
Deshalb pocht Schwesig darauf, sich in einer erneuten Bund-Länder-Schalte zu beraten, möglichst schon am Freitag. Die beiden Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein weisen im Vergleich die mit Abstand niedrigsten Corona-Zahlen auf. Doch auch im Norden sind die Neuinfektionen zuletzt gestiegen. Ähnlich wie Schwesig plädiert auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für rasche Maßnahmen noch vor Weihnachten.
Wenn wir mit niedrigen Zahlen in die Weihnachtsferien hineingehen, dann hat man auch die Erwartungshaltung, dass das über die Weihnachtszeit stabil bleibt. Anders, wenn man mit hohen Zahlen hineingeht, dann würde genau dann das eben passieren, wovor die Bundeskanzlerin auch gewarnt hat, dass man dann in den Familien weiter die Infektion trägt.
In Bayern gelten bereits Regeln wie Ausgangsbeschränkungen, ein Alkoholverbot in Innenstädten und Ausgangssperren in Hotspots. Auch andere Länder ziehen die Zügel im Alleingang an. Berlin plant deutliche Einschränkungen für den Einzelhandel und längere Schulferien. Der regierende Bürgermeister Michael Müller schließt nicht aus, dass viele Geschäfte schon vor Weihnachten geschlossen werden. Berlin ist damit das zweite Land, das diese Pläne ins Auge fasst. In Sachsen sollen ab kommenden Montag ebenfalls viele Geschäfte geschlossen werden, außerdem Schulen und Kitas. Auch Thüringen hat die Maßnahmen verschärft, allerdings nur in bestimmten Regionen. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hatte außerdem gefordert, die Schulpflicht ab dem 14. Dezember bis zu den Weihnachtsferien aufzuheben. Den Beginn der Weihnachtsferien haben die Bundesländer bisher unterschiedlich angesetzt. Über den Umgang mit der Pandemie an Schulen haben heute die Bildungsministerinnen und Minister der Länder beraten. Die Mehrheit der Kultusministerkonferenz vertrete wohl weiter die Linie, die Schule so lange wie möglich offen zu halten, berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Unterdessen meldet das Robert-Koch-Institut mit 23.679 Fällen einen Höchstwert an Neuinfektionen. Die Lage ist laut RKI besorgniserregend und hat sich verschlechtert. Ute Rexroth, die zum Leitungsteam des Corona-Krisenstabs im RKI gehört, bezeichnet die weite Verbreitung des Virus in der Bevölkerung als ein diffuses Geschehen. Sie weist besonders auf die Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen hin.
Wir sehen tatsächlich sogar fast doppelt so viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen wie im Frühjahr. Und es sind auch pro Ausbruch sehr viele Menschen betroffen, sogar im Durchschnitt fast 20.
RKI-Chef Lothar Wieler appelliert an die Bevölkerung, rund um Weihnachten möglichst nicht zu reisen, da die Infektionszahlen und die Zahl der Toten nach Weihnachten sonst steigen würden, wie es in den USA nach Thanksgiving der Fall gewesen sei. Und Wieler weist darauf hin, dass ein Teil-Lockdown nicht ausreiche, denn der Anteil der reduzierten Kontakte, momentan bei 40%, sei zu wenig. Stattdessen brauche es 60% weniger Kontakte.
Sie sehen, dass wir im Frühjahr weit über 60% Kontaktreduktion hatten. Das war ein erfolgreiches Eingreifen. Und wir sehen dann, dass in anderen Ländern, Irland und Belgien, die ja jetzt sehr erfolgreich durch ihre Maßnahmen die Zahlen runtergebracht haben, dass dort die Kontaktreduktion eben über 60% gegangen ist.
Sollten die Menschen dies nicht alleine schaffen, dann müsse man sich härtere Maßnahmen überlegen, so Wieler weiter. Wann sich die Kanzlerin mit den Ländern darüber abstimmt, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise am Sonntag.
Aus Berlin, Caroline Born. Frankreich geht gerade den umgekehrten Weg. Nach einem langen, deutlich strengeren Lockdown sind die Infektionszahlen in unserem Nachbarland mittlerweile niedriger als in Deutschland. Allerdings fallen auch dort die Zahlen nicht mehr so, wie das eigentlich erwünscht war. Das Land lockert daher zwar ab nächsten Dienstag seine Beschränkungen wieder, aber vorsichtiger als ursprünglich geplant. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Weihnachten ist gerettet. Am Abend des 24. Dezember dürfen sich die Menschen in Frankreich auch nach 20 Uhr frei im Land bewegen. Die Regierung empfiehlt, dass sich maximal 6 Personen zum Feiern treffen sollen. Das Weihnachtsfest habe einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft, begründete Premierminister Jean Castex die Ausnahme des Heiligen Abends von der Ausgangssperre.
Ce couvre-feu concernera aussi.
Die nächtliche Ausgangssperre wird aber, anders als wir es ursprünglich geplant haben, den Silvesterabend betreffen. Silvester ist ein Fest. Festlicher Abend, das wissen wir, aber Silvester hat auch alle Zutaten, die Pandemie wieder neu anzufachen. Wäre die Zahl der Neuinfektionen niedriger, hätten wir es wagen können, aber so ist es nicht.
Mais ce n'est pas le cas.
Die Zahl der Covid-Neuinfektionen in Frankreich sinkt nicht mehr, sondern stabilisiert sich. Mitte November hatte Frankreichs Präsident Macron weitreichende Lockerungen des strikten Lockdowns ab dem 15. Dezember in Aussicht gestellt, wenn die Zahl der Neuinfektionen unter 5.000 Fälle pro Tag sinke. Derzeit aber liegt sie im Schnitt bei 10.000 Fällen pro Tag. Deshalb bleiben Kinos, Theater oder Museen mindestens noch 3 weitere Wochen geschlossen. Frankreich sei noch nicht am Ende der zweiten Welle, sagte Premierminister Castex und rief die Menschen im Land auch weiter zu extremer Vorsicht auf. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen nicht weiter sinkt, dürfen sich die Menschen ab Dienstag wieder frei in Frankreich bewegen. Das gelte auch für Urlaub in den Weihnachtsferien, erklärte Castex. Der Passierschein, der im Moment noch benötigt wird, fällt ab kommenden Dienstag weg. Jeder darf sich tagsüber dann wieder ohne triftigen Grund in der Öffentlichkeit aufhalten. Von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen aber gilt in Frankreich vorerst eine nächtliche Ausgangssperre.
Der Bericht von Sabine Wachs. In Brüssel tagen die EU-Staats- und Regierungschefs seit heute physisch anwesend, nicht per Videoschalte. Zu wichtig sind die Verhandlungen, ist das, was auf dem Spiel steht. Zuvorderst der gigantische 1,8 Billionen Euro Haushalt inklusive Corona-Hilfspaket. Und tatsächlich gibt es eine Einigung. Der Streit mit Polen und Ungarn ist beigelegt. Es geht um die Verankerung von Rechtsstaatlichkeit als Bedingung für die Auszahlung der Brüsseler Milliarden. Jetzt haben alle den Kompromiss ausgehandelt von der deutschen Präsidentschaft abgesegnet. Bettina Klein mit den Einzelheiten.
Als Viktor Orban zum Gipfel nach Brüssel kommt, ist ungefähr klar, wohin die Reise geht.
We are just one inch from reaching a consensus.
Gerade mal einen Zentimeter vom Konsens entfernt, erklärt der ungarische Regierungschef, sehr nahe an einer guten Einigung. Für die Einheit der Europäischen Union. Wir kämpfen heute für die Einheit unseres gemeinsamen Kontinents.
Common continent.
Viel Widerstand gegen den Haushalt und den Aufbauplan war da nicht mehr zu erwarten. So viele Menschen brauchen jetzt finanzielle Hilfe in der Pandemie, sagte Orban, und wir müssen einen Weg finden, ihnen diese zu gewähren. Ungarn ist keineswegs das am schlimmsten betroffene Land, aber die Aussicht, beim Recovery-Plan leer auszugehen, dürfte bei der Kompromissfindung geholfen haben, angesichts der kaum verhohlenen Pläne. Die 25 anderen Staaten könnten ohne Polen und Ungarn ihren eigenen Wiederaufbauplan schmieden. Der Kompromiss besteht nun in einer politischen Zusatzerklärung zum Rechtsstaatsmechanismus, der seinerseits nicht verändert wird. Um Vorbehalte auszuräumen, heißt es in der Erklärung, betont der Rat, dass diese Verordnung unter Achtung der jeweiligen nationalen Identität der Mitgliedstaaten angewandt wird. Die Kommission wird Leitlinien erarbeiten, diese nicht vor einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs fertigstellen und solange keine Maßnahmen im Rahmen der Verordnung vorschlagen, heißt es in der Erklärung etwas umständlich. Dem niederländischen Regierungschef Rutte waren 3 Punkte wichtig, die er am Ende offenkundig erfüllt sah. Das Parlament müsse zustimmen. Zweitens, der rechtliche Geltungsbereich dürfe dadurch nicht eingeschränkt werden. Und drittens, Verstöße müssten rückwirkend zum 1. Januar 2021 geahndet werden können, falls es Verzögerungen durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gibt.
Starting of course on the 1st of January coming up, if a country would go to the court in Luxembourg to challenge this instrument.
Sie sei froh, dass man nun einen Weg gefunden habe, sagte Ursula von der Leyen. Für sie sei entscheidend gewesen, dass der Rechtsstaatsmechanismus selbst nicht angetastet wurde.
I'm glad that we have found a way forward now that is important and that the conditionality mechanism has remained unchanged. This is for me crucial.
Dies wird auch ganz überwiegend im Parlament als Erfolg gesehen, wenngleich versehen mit der Aufforderung an die Kommission, nicht einzuknicken und beim Rechtsstaatsmechanismus etwa auf Druck des Rates in der Praxis einen Rückzieher zu machen.
Entscheidend wird sein, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen standhaft bleibt und sich nicht von faulen und unverbindlichen Erklärungen der Mitgliedstaaten leiten lässt.
Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Rasmus Andresen. Das Europäische Parlament wird sich in der kommenden Woche mit dem Thema befassen.
Unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein, und am Telefon ist jetzt Gunter Kriechbaum für die CDU im Bundestag und dort Vorsitzender des Ausschusses für europäische Angelegenheiten. Guten Abend, Herr Kriechbaum.
Schönen guten Abend, Herr May.
Ist das ein fauler Kompromiss, den Deutschland da ausgehandelt hat?
Nein, im Gegenteil. Ich denke, es ist ein nicht nur sehr guter Kompromiss, sondern wir wollten den Rechtsstaatsmechanismus. Wir haben ihn bekommen. Und das auch dank des Insistierens des Europäischen Parlaments, allen voran auch Manfred Weber. Und wäre hier das Europäische Parlament nicht so dahinterher gewesen, ich glaube, dann wäre in der Tat ein fauler Kompromiss dabei herausgekommen. Aber so können wir heute sehr zufrieden nach vorne schauen.
Obwohl Sie gerade Rechtsstaatsmechanismus sagen, Kritiker monieren ja, dass das eigentlich gar kein Rechtsstaatsmechanismus ist, weil eben nur das sanktioniert werden kann, was direkten Bezug auch hat zu den Geldern aus dem EU-Budget, zum Beispiel Eingriffe in die Justiz oder die Unterwerfung öffentlich-rechtlicher Medien, also der Rückbau von Rechtsstaatlichkeit, das lässt sich mit diesem Prinzip ja gerade nicht verhindern.
Naja, wir müssen ja immer auch mal betrachten, wo wir herkommen. Wir hatten bislang das relativ sperrige Artikel 7-Verfahren, was auf einen Stimmrechtsentzug ausgerichtet ist. Und da müssen ja erstmal alle Mitgliedstaaten dafür sein, dass auch ein solches Verfahren eingeleitet wird. Und in der Vergangenheit ist genau das schon an dieser Phalanx der Visegrad-Staaten gescheitert. Und insoweit sind wir dann doch einen ganz bedeutenden Schritt weiter. Es ist jetzt hier gelungen, die Vergabe von EU-Mitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu koppeln. Das ist eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit, denn eigentlich sollte man auch davon ausgehen, dass jedes Land der Europäischen Union, das der Europäischen Union angehört, auch rechtsstaatliche Prinzipien respektiert. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin selbst sehr...
Aber es geht schon mehr eigentlich um Korruption und tatsächlich wirklich um Rechtsstaatlichkeit, als statt um Rechtsstaatlichkeit.
Nicht nur um Korruption, aber auch um Korruption, auch wenn gerade hier Mittel nicht richtig verwendet werden. Und die Korruption ist natürlich ein existentes Problem in vielen südosteuropäischen Staaten, aber nicht nur dort. Und ich glaube, es ist eine gewisse Schieflage in der Vergangenheit dadurch entstanden, dass man sehr nur auf Richtung Polen und Ungarn geschaut hat. Aber es trifft ja alle Staaten in der Europäischen Union. Und insoweit ist das auch ein Mechanismus, der zu mehr Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union insgesamt führt.
Jetzt muss aber ein Bruch der Rechtsstaatlichkeit bei der Vergabe der EU-Gelder bzw. bei der Verwendung der EU-Gelder erst durch das zwischengeschaltete Europäische Gericht, den Europäischen Gerichtshof, abgesegnet werden. Heißt das nicht, Geld gibt es sofort, Rechtsstaatlichkeit dann aber erst, wenn überhaupt, viel später, wenn dann vielleicht nach 2 Jahren im schlimmsten Fall der Europäische Gerichtshof entschieden hat?
Also mit dieser Regelung habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem, denn es gehört auch zum Rechtsstaat dazu und zu rechtsstaatlichen Prinzipien, dass Maßnahmen der Exekutive durch die Judikative überprüft werden können und so natürlich auch Maßnahmen einer Kommission dann überprüft werden können durch den EuGH. Dass das jetzt hier Herr Orban bzw. Auch natürlich die polnische Seite als einen Erfolg heute Abend feiern, Das lasse ich einfach mal am Rande stehen, denn hier geht es heute, glaube ich, wahrscheinlich sehr stark um die Deutungshoheit und aus Sicht der polnischen und ungarischen Regierung auch vor allem darum, eine gesichtswahrende Lösung zu finden, beziehungsweise den Eindruck jedenfalls zu erwecken, als sei dies gelungen. Wie gesagt, da ist sicherlich sehr viel Rhetorik mit dabei, aber unterm Strich kann man mit dem Ergebnis heute sehr, sehr gut leben und ich bin froh, dass es noch in der deutschen Ratspräsidentschaft jetzt auch gelungen ist, hier den Haushalt und den Corona-Fonds damit verabschieden zu können, weil da war doch die Situation über viele Monate sehr verfahren.
Aber nochmal, es kann bis zu 2 Jahre dauern, hört man, bis der Europäische Gerichtshof dann entschieden hat. Bis dahin sind beispielsweise Parlamentswahlen in Ungarn vorbei und ein Viktor Orban kann mit dem Geld machen, was er will.
Ja, aber das hat ja auch vor allem die niederländische Seite nochmal deutlich hervorgehoben, dass eben hier auch eine rückwirkende Ahndung dann möglich ist, dass keine Einschränkung des Geltungsbereiches stattfindet. Und das sind schon ganz, ganz wichtige Klarstellungen. Das heißt, es tritt hier keine Verfristung ein oder keine Verwirkung ein. Ganz im Gegenteil, wenn hier dann tatsächlich ein entsprechender Verstoß festgestellt wird, dann kann dies auch rückwirkend entsprechend zurückgefordert werden. Und insoweit ist das, glaube ich, noch einmal eine sehr deutliche Klarstellung.
Sie haben es gerade in Ihrer ersten Antwort schon angedeutet, der Mechanismus kann jetzt nicht mit einem Veto außer Kraft gesetzt werden. Allerdings für den Mechanismus braucht man eine sogenannte qualifizierte Mehrheit, um ihn auszulösen auf EU-Ebene. Also 15 Länder müssen zustimmen mit mindestens 65% der Bevölkerung. Ist die Hürde zu hoch?
Nein, im Gegenteil. Also wenn man jetzt auch überlegt, wer hier auch in der Vergangenheit immer für diesen Rechtsstaatsmechanismus gekämpft hat, dann ist mir für eine Erzielung einer doppelten Mehrheit oder qualifizierten Mehrheit, wie man sie auch immer nennen mag, nicht bange.
Was wir durch den Streit mit Polen und Ungarn völlig aus dem Blick verloren haben, Herr Kriechbaum, ist die Tatsache, dass die EU erstmals gemeinsame Schulden aufnimmt, um diese 1,8 Billionen Euro zu stemmen. Man muss diese Summe ja hin und wieder nochmal nennen. Ist ja eine Riesensumme. Bisher war das immer ein No-Go für jede Bundesregierung. Auf einmal geht alles?
Naja, sagen wir so, das ist jetzt wahrscheinlich auch eher für die Feinschmecker unter den Hörern. Es ist ein sogenannter Eigenmittelbeschluss. Es sind eben keine, es ist keine Vergemeinschaftung von Schulden, was hier stattfindet. Das war auch dem Deutschen Bundestag sehr wichtig. Aber sicherlich war es auch wichtig, dass wir zusammen mit Frankreich hier zu einem Kompromiss haben finden können, weil genau mit diesem Kompromiss wurde die Grundlage gelegt für diesen Corona-Fonds, weil die Finanzhilfen stehen ja sozusagen auf 2 Säulen. Zum einen der mehrjährige Finanzrahmen, aus dem sich die jährlichen Haushalte herausentwickeln lassen, beziehungsweise dann die 2. Säule, der Recovery Fund oder dann auch Wiederaufbaufonds, wie er genannt wird, die Corona-Hilfen. Und hier ist es schon wichtig, dass diese Gelder recht bald fließen können, damit eben besonders betroffene Länder schnell wieder auf die
Aber Hilfe wir haften kommen. Für das Geld der anderen.
Wir haften für das Geld, was wir selbst garantieren. Aber noch einmal, ich glaube, es ist ein wichtiges Signal. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Wir haben die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist leider noch nicht überall angekommen in Europa, mitunter aber auch nicht in Deutschland.
Nur sagen Sie es nochmal, wie viel von diesem Geld, für wie viel garantieren wir denn von diesen 1,8 Billionen Euro? Das ist nochmal klar.
Um das klar zu sagen, also wir haben zunächst den Haushalt mit ca. 1,1 Billionen, dann den Recovery Fund oder Corona Fonds mit 750 Milliarden.
Und Deutschlands Anteil?
Und Deutschland, der deutsche Anteil liegt ungefähr bei 27% darin. Und in diesem, auf diesen Teil beschränkt sich dann auch die deutsche Haftung. Also nicht eben auf das Gesamte, weil bei einer gesamtschuldnerischen Haftung haftet ja auch ein Einzelner für alles. Und das ist eben hier nicht der Fall.
Ist das ein historischer Tag, weil es der offizielle Eintritt in die Transferunion ist?
Es ist eben nicht der offizielle Eintritt in die Transferunion. Das muss man eben ganz klar unterstreichen. Aber noch einmal, ich glaube, es ist wichtig, dass hier die Gemeinschaft zusammensteht und hier dieses Signal auch der Solidarität zeigt, dass uns kann es auch als Bundesrepublik Deutschland nicht gut gehen, wirtschaftlich nicht gut gehen, wenn es allen anderen um uns herum schlecht geht. Dem würden wir uns unmöglich entziehen können. Dazu sind die wirtschaftlichen Verflechtungen in Europa viel zu hoch.
Günter Kriechbaum, Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags. Herr Kriechbaum, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr May.
23.29 Uhr ist es. Hier ist der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend, hätte ich beinahe gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Mit Das war der Tag. Und eigentlich hätte auf dem EU-Gipfel ja der Brexit und der Handelsvertrag mit den Briten das große Thema sein sollen. Aber es gibt bekanntlich keinen Vertrag. Und die Chancen auf eine Einigung, sie scheinen immer mehr zu schwinden. Premierminister Boris Johnson bereitet seine Landsleute schon auf einen No-Deal-Brexit vor. Er sehe dafür eine hohe Wahrscheinlichkeit, sagte er am Abend. Einzelheiten dazu von Christine Heuer aus London.
Es war wohl doch das letzte Abendmahl. Wer nach dem Dinner von Boris Johnson und Ursula von der Leyen dachte, dass es das jetzt war mit einem Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien, muss sich bestätigt fühlen. Beide Seiten dämpfen fleißig die Hoffnung auf einen Deal in letzter Minute. In London hat der britische Premier die Briten aufgefordert, sich auf den No-Deal zum 1. Januar vorzubereiten.
We've got to keep going and we'll go the extra mile. And we will, and I will go to Brussels, I'll go to Paris, I'll go to Berlin or wherever. But looking at where we are, I do think it's vital that everybody now gets ready for that Australian option.
Johnson würde also überall hinfahren, nach Paris, Berlin, Brüssel, aber er sieht nicht recht, was das noch bringen soll. Die Zeichen stehen auf der australischen Lösung, Johnsons Euphemismus für den No-Deal. Es ist für beide Seiten das schlimmstmögliche Szenario. Mit Zöllen, hohen Handelshemmnissen, Staus, unterbrochenen Lieferketten und vielem mehr. Ein Desaster für Wirtschaft und Verbraucher. In Großbritannien spüren sie bereits die ersten Konsequenzen. Unternehmen auf beiden Seiten wollen dem zum Jahreswechsel erwarteten Chaos ausweichen. Deshalb liefern sie jetzt schon, was das Zeug hält. Mit dem Ergebnis, dass sich in den Häfen die Schiffe stauen und nicht entladen werden können. Britischen Kindern droht ein Weihnachten ohne neues Spielzeug unterm Christbaum. Ihre Regierung verteidigt derweil die britische Souveränität. Das Königreich verspricht Boris Johnson den Bürgern, lässt sich nicht zum Zwilling der Europäischen Union degradieren.
If the EU decides to have a haircut, then the UK has got to have a haircut.
Wenn die EU sich für einen Haarschnitt entscheidet, muss Großbritannien auch einen haben. Wenn die EU eine teure Handtasche kaufen will, müssen wir das auch tun. Sonst werden wir mit Zöllen bestraft. Das ist eindeutig kein vernünftiger Weg, weiterzumachen.
Face tariffs and punishment. And clearly that's not a sensible way to proceed.
Weiterzumachen, nämlich mit den Verhandlungen. Und in denen ist der entscheidende Streitpunkt gar nicht mehr der Fisch, sondern der faire Wettbewerb. Der Punkt, an dem es für beide Seiten ums Eingemachte geht. Der Punkt, an dem zwei rote Linien aufeinandertreffen. Die EU will um jeden Preis ihren Binnenmarkt beschützen. Großbritannien will Zugang zu ihm, gleichzeitig aber freie Hand haben, als souveräner Staat zu schalten und zu walten, wie es will. Das könnte Umwelt- und Sozialdumping vor den Toren Europas bedeuten oder unbegrenzte Subventionen Londons für die heimische Wirtschaft. Brüssel will deshalb für den Notfall automatische Strafzölle in den Vertrag schreiben. London schlägt stattdessen eine Überprüfung alle paar Jahre vor. Nicht mit der EU, signalisiert Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
We are willing to grant access to the single market to our British friends, but
wir gewähren den Briten gern Zugang zum Binnenmarkt, aber nur zu fairen Bedingungen für unsere Arbeitnehmer und Unternehmen. Diese Fairness haben wir bisher nicht erreicht in den Verhandlungen. Unsere Unterhändler arbeiten weiter und am Sonntag entscheiden wir.
And we will take a decision on Sunday.
Sonntag, das ist die nächste Deadline. Wie kann es ausgehen? Immer noch gibt es drei Möglichkeiten: Deal, No Deal oder eine weitere Vertagung. Die allerletzte Deadline ist naturgemäß der 31. Dezember. Dann um Mitternacht vollziehen die Briten endgültig ihren EU-Austritt. So oder so.
Aus London, Christine Heuer. Kommen wir zu unseren Kurzberichten. Gegen den Kölner Kardinal Wölki gibt es schwere Vorwürfe, er soll einen Missbrauchsfall nicht dem Vatikan gemeldet haben. Frank Piotrowski berichtet.
Es geht um das Handeln eines 2017 verstorbenen Düsseldorfer Priesters. Der soll Ende der 70er Jahre einem Kindergartenkind sexualisierte Gewalt angetan haben. Als die Bistumsleitung in Köln unter Kardinal Meißner davon Kenntnis nahm, soll sie das pflichtwidrig nicht nach Rom gemeldet haben. Und auch der 2014 in Köln ins Amt eingeführte Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki habe das unterlassen. Das Erzbistum in Köln räumte das heute ein. Der Priester sei schwer erkrankt gewesen, habe zwei Schlaganfälle gehabt und sei schwer dement gewesen. Der Kölner Erzbischof teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit, er werde die moralische Verantwortung übernehmen, aber erst müsse die unabhängige Untersuchung zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln abgeschlossen werden. Außerdem habe das Opfer keinen erneuten Kontakt zu dem beschuldigten Priester haben wollen. Der Münsteraner Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller hält das für eine falsche Rechtsauffassung. Selbst wenn die Informationen nur bruchstückhaft gewesen seien, hätten sie nach Rom gemeldet werden müssen. Am Abend wurde bekannt, der Münsteraner Bischof Felix Genn prüft, ob er Untersuchungen gegen Wölki einleiten wird.
FDP-Politiker Thomas Kemmerich, Kurzzeitministerpräsident Thüringens, will nicht noch einmal als Spitzenkandidat für seine Partei bei der Landtagswahl antreten. Uli Sondermann-Becker.
Wenn es zur vorgezogenen Landtagswahl im nächsten April komme, dann werde er eine andere Person vorschlagen, sagte Kemmerich dem Magazin Focus. Ich möchte nicht, dass der Wahlkampf von Auseinandersetzungen über meine Person überlagert wird, so wird Kemmerich vom Focus zitiert. Kemmerich ist zwar formell immer noch die Nummer 1 in der Thüringer FDP, aber die kritischen Stimmen innerhalb und außerhalb der Freien Liberalen sind nicht zu überhören. Zuletzt hatte ihm der FDP-Bundesvorstand in aller Öffentlichkeit die Unterstützung entzogen. Hintergrund ist die umstrittene Thüringer Ministerpräsidentenwahl im Februar. Kemmerich war überraschend durch Stimmen der AfD, der CDU und seiner FDP zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Möglich wurde das nur, weil die AfD zwar einen eigenen Kandidaten aufgestellt, diesen aber in der Wahl fallen gelassen hatte. Später freute sich die AfD öffentlich, Kemmerich vorgeführt zu haben. Kurze Zeit später trat der FDP-Mann als Thüringer Regierungschef zurück. Seitdem ist er wieder Chef der fünfköpfigen und damit kleinsten Fraktion im Thüringer Landtag. Außerdem möchte er sich als Parteivorsitzender zur Wiederwahl stellen. Spekuliert wird jetzt, dass die Thüringer FDP mit Robert Martin Montag an der Spitze in den Landtagswahlkampf zieht. Montag ist Landtagsabgeordneter und ein enger Gefolgsmann von Kemmerich. Aktuell ist er außerdem parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion.
Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan normalisiert jetzt auch Marokko seine Beziehungen zu Israel. Das twitterte US-Präsident Donald Trump. Dunja Sadaki.
Laut Trump haben sich Marokko und Israel auf die Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen geeinigt. Sowohl der US-Präsident als auch der marokkanische König Mohammed VI. Bezeichneten die Entscheidung als historisch. In einem Schreiben des Königlichen Palasts in Rabat hieß es, Marokko wolle bald umfassende diplomatische Beziehungen mit Israel wieder aufnehmen, Überlandsflüge gewähren und Direktflüge zwischen den Ländern anbieten. König Mohammed VI. Habe mit dem Präsident der Palästinenser Abbas telefoniert und versichert, Marokko stehe aber weiterhin zu einer Zwei-Staaten-Lösung im Israel-Palästina-Konflikt. Vertreter der Palästinenser hatten die Entscheidung Marokkos verurteilt. Lange war auf eine Normalisierung zwischen Marokko und Israel spekuliert worden. Als Anreiz sehen Experten, dass die USA erklärten, die Souveränität Marokkos über die Konfliktregion Westsahara anzuerkennen. Ein jahrzehntelanger Konflikt für das Königreich. Marokko hat eine weit zurückreichende jüdische Geschichte. Etwa 700.000 Israelis haben marokkanische Wurzeln. Bis zu 70.000 Juden reisen jährlich ins Königreich, die meisten aus Israel. Seit dem Ausbruch des zweiten palästinensischen Aufstands im Jahr 2000 liegen die marokkanisch-israelischen Beziehungen allerdings offiziell auf Eis. Marokko ist nach den Vereinten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan der vierte Staat seit August, der seine Beziehungen zu Israel normalisiert.
4 Monate ist die verheerende Explosion im Hafen von Beirut mittlerweile her. Nun werden 4 Personen im Libanon angeklagt, darunter auch der kommissarische Regierungschef Carsten Kühntop.
Bei den Beschuldigten handelt es sich um den amtierenden Regierungschef Diab, 2 ehemalige Minister für öffentliche Arbeiten und einen Ex-Finanzminister. Ihnen wird Fahrlässigkeit mit Todesfolge vorgeworfen. Diab war wenige Tage nach der Explosion zurückgetreten und ist seitdem nur noch geschäftsführend im Amt. Am 4. August war im Hafen von Beirut eine große Menge der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat in die Luft geflogen. Mehr als 190 Menschen kamen ums Leben, die umliegenden Stadtviertel wurden verwüstet. Die Chemikalie war jahrelang unsachgemäß im Hafen gelagert worden. Politiker und Beamte wussten davon, unternahmen aber nichts. Ministerpräsident Diab erklärte nach der Anklageerhebung, er habe ein reines Gewissen und seine Hände seien sauber, die Anklage überrasche ihn. Diab und die drei Ex-Minister sind die bisher ranghöchsten Personen, die in der Sache beschuldigt wurden.
Es ist der größte US-Börsengang dieses Jahres, wieder durch ein Unternehmen, das einen Markt weltweit durcheinandergewirbelt hat. Es geht um die Übernachtungsplattform Airbnb. Peter Mücke.
Es ist das größte US-Börsendebüt des Jahres. Über Nacht hatte Airbnb rund 3,5 Milliarden $ eingesammelt. Die Aktien des Apartmentvermittlers gingen für $68 über den Tisch und waren damit weit teurer als erwartet. Aber immer noch deutlich günstiger als bei der Erstnotierung an der Nasdaq am Mittag mit $146 das Stück. Zeitweise sprang die Aktie sogar über $160. Und das, obwohl Airbnb seit seiner Gründung 2008 noch kein Geld verdient hat. Auch wenn der Apartmentvermittler weniger unter der Corona-Krise leidet als die klassische Hotelbranche, brach der Umsatz um 2/3 ein. Zwar konnte Airbnb zuletzt einen Quartalsgewinn verzeichnen, unter dem Strich steht aber ein Verlust von knapp $700 Millionen in diesem Jahr. Als Reaktion verhängte das Unternehmen einen Einstellungsstopp und fuhr das Marketing herunter. Ziel ist es, in diesem Jahr noch $800 Millionen einzusparen. Das Geld sitzt locker an den Börsen. Die Zentralbanken haben die Märkte mit Milliarden geflutet. Nach der Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe besteht zudem die Hoffnung, dass die Pandemie bald im Griff sein könnte. Das ehemalige Startup hat die Vermittlung von Apartments revolutioniert. Im Laufe der Jahre ist das Unternehmen aber in die Kritik und ins Visier der Steuerbehörden geraten. Viele Großstädte, auch in Deutschland, machen Airbnb für Wohnungsknappheit und steigende Mieten mitverantwortlich.
Und was sonst noch so los war an der Börse, vor allem in Frankfurt, das sagt uns jetzt Bianca van der Au.
Die Aussicht auf eine schleppende Erholung in der Eurozone drückt auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Der DAX rutschte am Donnerstag während der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde um 1% ab und markierte ein Tagestief bei 13.213 Punkten. Berappelte sich dann wieder und ging bei 13.295 mit einem Minus von 0,3% aus dem Handel. Die Pandemie laste auf der Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Zuge der Corona-Eindämmungsmaßnahmen im Euroraum geschrumpft sein, sagte Lagarde. Das hören Anleger nicht gern. Hinzu kommt der starke Euro, der Produkte aus der EU auf dem Weltmarkt teurer macht. Die Ausweitung des Anleihekaufprogramms der EZB um 500 Milliarden Euro war an der Börse keine Überraschung und gab den Kursen somit auch keinen Schub nach oben. Die Gesamtlage ist einfach zu trüb. Angesichts immer weiter steigender Infektionszahlen und geplanter Verschärfungen des Lockdowns. Besonders positiv stechen Einzelwerte im MDAX hervor. Kochbox-Lieferant HelloFresh hebt die Jahresprognose an zum 5. Mal in Folge. Der Aktienkurs steigt um fast 15%. Ebenfalls im MDAX der Münchner Chiphersteller Siltronic mit einem Plus von gut 3,5%. Eine Übernahme durch den taiwanischen Kaufinteressenten Global Wafers beflügelt die Kurse. Doch verliert Europa damit einen wichtigen Zulieferer der Halbleiterindustrie an Asien.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Es ist 23.42 Uhr. Und das, was gerade schon im Börsenbericht angesprochen wurde, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, das Anleihekaufprogramm der EZB. Whatever it takes, sagte einst der ehemalige Notenbankchef Mario Draghi und meinte, man werde alles tun, um die Krisenländer des Südens zu stützen. Seine Nachfolgerin Christine Lagarde hat sich dieses Mantra in der Corona-Krise nun auch zu eigen gemacht. Mischa Erhardt.
Die Perspektiven haben sich durch die zweite Corona-Welle eingetrübt. Die EZB geht nur noch von einem Wachstum von knapp 4% in 2021 aus. Im September lag die Prognose noch bei 5%.
Clearly. We are facing circumstances that are in the short term more difficult And that difficulty has been caused by the second wave and the containment measures that have been taken as a result of such second wave.
Man sehe sich durch die zweite Welle und die Gegenmaßnahmen mit stärkeren Schwierigkeiten konfrontiert als vorher gedacht, unterstrich Lagarde in Frankfurt. Deswegen hat die Notenbank ihre Notfallhilfen stark ausgeweitet. Um 500 Milliarden Euro erhöht sich das Krisenanleihekaufprogramm. Das Volumen von PEP, wie es abgekürzt heißt, steigt damit auf schwer fassbare 1,8 Billionen Euro. Zudem sollen Langfristkredite für Banken länger laufen, bei denen sich die Kreditinstitute im Euroraum quasi zum Nulltarif Geld leihen können. Hinzu kommen im nächsten Jahr weitere spezielle Refinanzierungsgeschäfte für die Banken.
The monetary policy measures taken today.
Die heute ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen werden dazu beitragen, die günstigen Finanzierungsbedingungen während der Pandemie aufrechtzuerhalten und dadurch die Kreditvergabe an alle Wirtschaftssektoren zu fördern, die Konjunktur zu unterstützen und mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten. Mit ihren historisch beispiellosen Geldspritzen wollen die europäischen Währungshüter vor allem die Zinsen niedrig halten, um die Inflation anzuheizen. Banken können durch die Hilfen leichter Kredite vergeben, die Unternehmen dann für Investitionen nutzen können. Auch Staaten, deren Staatsschuld durch die vielen Hilfsprogramme in der Krise stark angestiegen ist, können ihre Schuldenberge natürlich besser finanzieren, wenn die Zinsen niedrig bleiben.
Also die EZB hat seit dem Ausbruch von Corona so viel Anleihen gekauft, dass sie faktisch die gesamten Haushaltsdefizite aller Staaten im Euroraum finanziert hat. Also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die kompletten Haushaltsdefizite finanziert durch die Anleihekäufe. Und mit der Aufstockung, die wir jetzt sehen, wird sie das vermutlich auch im kommenden Jahr weiter so machen. Das ist natürlich ein ideales Umfeld für die Finanzminister, das ist klar.
Sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Offiziell ist das allerdings nicht das Ziel der Europäischen Zentralbank. Staatsfinanzierung ist ihr verboten. Dass das Notfallprogramm um mindestens 9 Monate verlängert wird, hat Beobachter wie Krämer erstaunt. Die meisten Volkswirte hatten mit einer Verlängerung von nur 6 Monaten gerechnet. Hier beruft sich die Notenbank auf die Prognosen von Wissenschaftlern, was den weiteren Verlauf der Pandemie angeht. Ende 2021 könnte durch Impfungen eine Immunität vorherrschen, die eine dann deutlichere Erholung und Normalisierung der Wirtschaft ermöglicht. Deswegen könnten, Stand heute, die Nothilfen ab März 2022 auslaufen. Sollte sich aber die ökonomische Lage verschlechtern, werde die EZB alle nötigen Werkzeuge einsetzen, um den Euroraum zu unterstützen.
Micha Erhardt aus Frankfurt. Wir umgehen mit Straftätern oder islamistischen Gefährdern, die aus Syrien hierher geflüchtet sind. Es ist eine Frage, die die Bevölkerung spaltet. Es gilt noch bis zum Jahresende ein Abschiebestopp nach Syrien. Für eine Verlängerung hätte es auf der seit heute tagenden Innenministerkonferenz Einstimmigkeit gebraucht. Doch die Union, die will nicht mehr, gegen den Willen der SPD-Innenminister. Die sprechen jetzt von Populismus, denn Abschiebungen nach Syrien werden auch ohne offiziellen Stopp in Zukunft kaum möglich sein. Katharina Hamberger.
Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kann zumindest über die Stimmung unter den Innenministern nichts Schlechtes sagen.
Insgesamt sehr konstruktiv, sehr kollegial.
Auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Sozialdemokrat Georg Mayer aus Thüringen, beschreibt die Atmosphäre als konstruktiv. Aber
das heißt nicht, dass wir uns in den Themen einig sind,
sagte Mayer. Es gibt vor allem ein Thema, bei dem es massive Differenzen zwischen Unions- und SPD-Innenministern gibt. Der Abschiebestopp nach Syrien. Die CDU- und CSU-Innenressortchefs möchten diesen nicht mehr verlängern. Seit 2012 darf nicht mehr nach Syrien abgeschoben werden. Vor allem wegen der Menschenrechtslage in dem Bürgerkriegsland. Menschen, die dorthin abgeschoben würden, könnte Folter oder gar der Tod drohen. Der Lagebericht dazu aus dem Auswärtigen Amt galt bisher immer als Grundlage für den Abschiebestopp. Auch in dem aktuellen heißt es laut dpa, ungeachtet des relativen Rückgangs der Kampfhandlungen, kommt es laut den Vereinten Nationen in allen Landesteilen weiterhin zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch verschiedene Akteure. Nun soll zumindest für Straftäter und Gefährder aus Sicht der Union wieder in jedem Einzelfall geprüft werden, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind. Das fordert allen voran Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sich jedoch bei der Konferenz der Innenminister vertreten lassen muss, da er sich nach einem möglichen Kontakt mit einer Corona-positiven Mitarbeiterin in Quarantäne befindet. Auch Seehofers bayerischer Amtskollege Hermann plädiert dafür, dass der Abschiebestopp für Gefährder und Straftäter aus Syrien nicht verlängert wird.
Entscheidend ist, dass es eben kein generelles Hindernis mehr geben darf. Und dann muss jetzt konkret, gerade auch von den Bundesbehörden, daran gearbeitet werden, wenigstens im Einzelfall, besonders gefährlichen Leuten die Abschiebung tatsächlich auch zu ermöglichen,
sagte der christsoziale Herrmann. Die SPD-Innenminister hingegen wollen den Abschiebestopp verlängern. Die Chancen sind jedoch gering, da es dafür einen einstimmigen Beschluss bräuchte. Sollte der Stopp also tatsächlich aufgehoben werden, dann würde das nicht dazu führen, dass ab morgen schon abgeschoben werden könnte, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.
Auch bei denjenigen, bei denen wir auch durchaus Sympathie dafür hätten, wenn es denn ginge, also schwere Straftäter, Gefährder und andere, selbst da dürfte es schwierig werden, weil es eben ohne diplomatische Beziehung, ohne administrativen Partner auf der syrischen Seite, ohne Flugverbindung etc. pp. Eben auch nicht geht.
So SPD-Politiker Pistorius. Ein Kompromiss mit der Union ist seiner Einschätzung nach nicht in Sicht. Abstimmen möchte man sich auch, wie man in Zukunft mit der sogenannten Querdenkerbewegung umgehen möchte. In Baden-Württemberg wird diese nun vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet.
Wir werden von den Bundesbehörden, sprich also vom Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch vom BKA Lageberichte bekommen, was die aktuelle Situation in diesen Bereichen anbelangt. Da sind wir auch noch mal sehr gespannt,
sagte der IMK-Vorsitzende Thüringens Innenminister Georg Mayer. Er ist zusammen mit seinem bayerischen Amtskollegen Herrmann und dem Niedersachsen Pistorius in Berlin. Die anderen Innenminister werden per Video aus ihren Bundesländern zugeschaltet.
Aus dem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger. Gerade einmal 6 Wochen von Ende September bis Anfang November dauerte die militärische Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan um die seit jeher umstrittene Region Bergkarabach. Am Ende standen große Gebietsgewinne für Aserbaidschan, denn das muslimische Land hatte die massive militärische Unterstützung der Türkei im Rücken. In Armenien gibt es deswegen immer noch Proteste. Viele Armenier werfen der Regierung vor, die Region in und um Bergkarabach im Stich gelassen zu haben. In Baku, Aserbaidschans Hauptstadt, dagegen wird der Sieg gefeiert. Heute mit einer pompösen Militärparade und mittendrin auch Türkeis Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Oliver Schusch.
Es war eine pompöse Militärparade mit 3000 Soldaten und 150 Schützenpanzern und Kriegsfahrzeugen. Tausende Menschen säumten die Straßen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Die Siegesfeier wurde im aserbaidschanischen und im türkischen Staatsfernsehen übertragen. Zu sehen war, wie der türkische Präsident Erdogan und der aserbaidschanische Präsident Aliyev gemeinsam an Denkmälern innehielten und Kränze niederlegten für die gefallenen Aserbaidschaner in Bergkarabach. Präsident Ilham Aliyev sprach in seiner Rede, die ins Englische übersetzt wurde, von einem historischen Sieg und wartete mit mächtiger Kriegsrhetorik und Propaganda auf.
Armenian Army does not exist anymore.
Die armenische Armee existiert nicht mehr. Sie wurde komplett zerstört. Und wenn der armenische Faschismus wieder aufsteigt, dann wird die aserbaidschanische Eisenfaust wieder das Rückgrat des Feindes zerbrechen.
Well, once again, then break the backbone of the enemy.
Der aserbaidschanische Präsident betonte immer wieder, dass feindlich besetztes Territorium zurückerobert worden sei. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach in der Tat zu Aserbaidschan. Doch die Region war mehrheitlich von Karabach-Armeniern bewohnt und hatte sich abgespaltet. Nun hat Aserbaidschan einige Gebiete zurückerobert, die das Land nach dem Krieg in den 1990er Jahren an Armenien verloren hatte. Der türkische Präsident Erdogan stand seinem aserbaidschanischen Amtskollegen in Sachen Kriegspropaganda in nichts nach. Aserbaidschan hatte jetzt 44 Tage lang einen legendären Kampf. Es sind unsere Brüder und Schwestern. Wie der Vater von Präsident Aliyev bereits gesagt hat, 2 Staaten, 1 Nation. Karabach war 30 Jahre lang eine Wunde in unserem Herzen. Und Armenien besetzt noch weiter aserbaidschanisches Land. Ich fordere die armenischen Führer auf, für Frieden in der Region zu sorgen. Jetzt wurde aserbaidschanisches Land befreit. Aber es gibt immer noch diejenigen, die blind sind und keinen Verstand haben für diese Fakten. In Armenien werden solche Aussagen als Provokation aufgefasst. Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan forderte die internationale Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass die Türkei aus dem Südkaukasus verschwindet. Aserbaidschan hat den Krieg gegen uns angezettelt, unterstützt durch die Türkei, durch Terroristen und Söldner. Mit Hilfe der russischen Friedenstruppen konnte der Krieg beendet werden und Russland ist der Garant für Frieden. Es muss dafür gesorgt werden, dass in den armenischen Gebieten die Menschen, die vor den Kämpfen geflohen sind, wieder zurück in ihre Häuser können und weiterleben können auf ihrem Boden. In der armenischen Hauptstadt Jerewan gibt es seit Tagen Proteste auf den Straßen, Verkehrsblockaden und Rangeleien mit der Polizei. Die Demonstranten und einige Oppositionspolitiker fordern den Rücktritt von Premierminister Pashinyan und werfen ihm vor, einen Teil Bergkarabachs abgegeben zu haben. Das sei beschämend für Armenien, so die Kritiker.
Türkeis Staatschef Erdogan und Aserbaidschans Machthaber Aliyev feiern in Baku die Erfolge im Bergkarabach-Krieg über Armenien, der Bericht von Oliver Schosch. Und jetzt fehlt noch der Blick in die Zeitung von morgen, zusammengestellt von Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion, gelesen von Christoph Wittelsbürger.
Zur Einigung im EU-Haushaltsstreit mit Ungarn und Polen gibt es bereits erste Reaktionen der Kommentatoren. Aus Sicht der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder haben die nationalistisch geprägten Regierungen in Budapest und Warschau die anderen 25 EU-Länder erfolgreich erpresst. Sie blockierten das dringend erforderliche Corona-Hilfsprogramm und den siebenjährigen EU-Haushalt so lange, bis sich die derzeitige deutsche Ratspräsidentschaft auf einen faulen Kompromiss einließ. Die Verteidiger dieses Kompromisses sagen zwar, dass die Rechtsstaatlichkeitsprüfung bei der Vergabe der EU-Mittel nur um 2 Jahre verschoben wurde. Allerdings finden genau in diesem Zeitraum die nächsten ungarischen Parlamentswahlen statt, bei der Regierungschef Orbán seine Allmacht über das Land weiter festigen will. Und in Polen spitzt sich der Kampf um die Nachfolge von PiS-Chef Kaczynski weiter zu. Kritik kommt auch von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zentraler Punkt der Einigung ist die Möglichkeit für Budapest und Warschau, gegen die potenzielle Kürzung von EU-Geldern vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Zudem ist auch der Nachweis zu führen, dass Rechtsstaatsverletzungen negative Auswirkungen auf das EU-Budget haben müssen, bevor sie geahndet werden. Das nimmt dem Schwert vorerst die einst beabsichtigte Schärfe. Angesichts der neuen Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland wollen immer mehr Bundesländer ihre Maßnahmen verschärfen. Für Berlin kündigte der regierende Bürgermeister Müller an, kurz vor Weihnachten die Geschäfte zu schließen. Dazu schreibt der Tagesspiegel, der in der Hauptstadt erscheint: Das Einzige, was Müller damit erreichen wird, sind panische Weihnachtseinkäuferinnen und Einkäufer, die die letzten offenen Geschäfte und Einkaufszentren stürmen werden. Vermutlich schon am Wochenende. In Zeiten einer solchen Pandemie geht es hauptsächlich um die Abwägungsfrage, was rettet Leben? Ein über Wochen angekündigter Lockdown zählt nicht dazu, sondern nur das schnelle Herunterfahren. Die Ludwigsburger Kreiszeitung kritisiert, dass es keine einheitliche Linie in den Bundesländern gibt. Die einen wollen die Zügel noch vor, die anderen über und wieder andere nach Weihnachten anziehen. Wer soll das noch verstehen? Wenn die Lage noch so ernst ist, dann sollte so schnell wie möglich mit schärferen Maßnahmen begonnen werden, aber bitte einheitlich. Die Frankfurter Rundschau findet es nur allzu leicht, im Nachhinein Kritik zu üben. Es ist ja das Tückische an dieser Pandemie, dass niemand vorhersagen kann, wie sie sich entwickeln wird. Wirklich ärgerlich, ja empörend aber ist, dass sich viele Regierungschefs jetzt auch noch weigern, konsequent zu handeln, obwohl sie nicht nur das Recht, sondern die Pflicht dazu haben, Unheil von ihren Ländern abzuwenden, warten sie auf die Initiative des Bundes und die Abstimmung untereinander.
Vielen Dank, Christoph Wittelsbürger, für die Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Jetzt kommen die Hymnen und dann geht's weiter mit der Radionacht und dem Kulturmagazin Fazit. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören, eine gute Nacht und bis bald.